Und das Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Lob auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, fürchtet Allah so, wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten und sterbt nicht anders denn als Muslime. Liebe Geschwister, das wahrhaftigste Wort, das richtigste Wort, das beste Wort ist das Wort Allah, der Koran. Und die beste Rechtsleitung, an die du dich halten kannst, ist die Rechtsleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen in der Religion. Und jede Erneuerung, liebe Geschwister, ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt letztendlich zur Hölle. Liebe Geschwister, zweifellos, wie ihr wisst, befinden wir uns in den 10 Tagen von dem Hijjah. In Bezug auf die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran geschworen hat, als er sagte, Wal-Fajr wa-Layalin Ashur. Allah sagte, bei Al-Fajr und den 10 Nächten, gemeint sind die 10 Tage von dem Hijjah. Liebe Geschwister, die Muslime haben genau 2 Festtage im Jahr. Es gibt keinen 3. Festtag, Bezug auf das Jahr bezogen. Bezug auf die Woche bezogen gibt es den Freitag. Es gibt Eid al-Adha, das ist das Opferfest, und Eid al-Fitr, das ist das Fest, an dem wir unser Fasten brechen. Das sind die beiden Feste, die du deinen Kindern schmackhaft machen sollst und in deren Herzen du die Liebe zu diesen Tagen einpflanzen sollst. Der gesamte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, über ihn wird berichtet im Hadith von Anas ibn Malik, radiallahu anhu, er sagte, die Leute der Jahiliyyah, die Leute der vorislamischen Zeit, hatten 2 Tage, an denen sie zu spielen pflegten, also 2 Feste. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Medina kam, sagte er, also zu ihnen, ihr habt 2 Tage, an denen ihr spielt. Allah hat euch diese beiden Tage durch Tage ausgetauscht, die besser sind als diese beiden. Und zwar Al-Fitr und Al-Adha. Das sind die beiden Eid-Tage. Deswegen wehe dir, lieber Bruder, und wehe dir, liebe Schwester, dass du in die Herzen deiner eigenen Kinder die Liebe zu den Festen der Christen oder Juden oder irgendwelchen Andersgläubigen einpflanzt, dann bist du nämlich auf einer Seite und der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der anderen Seite, der nämlich zu ihnen kam und zu ihnen gesagt hat, eure beiden Tage tauschen wir aus durch die 2 bessere Tage. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Festtage der Götzendiener durch 2 Festtage der Muslime ausgetauscht. Und deswegen sei nicht die umgekehrt, das heißt, wende diesen Fall nicht genau umgekehrt an, sondern mach das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls gemacht hat. Liebe Geschwister, einige Sachen möchte ich nun erwähnen, die im Zusammenhang stehen mit diesen 10 Tagen von dem Hijjah, besser gesagt noch die 3 Tage später ebenfalls. Erstens einmal, am kommenden Sonntag, insha'Allah ta'ala, ist der Tag von Arafat. Der Tag von Arafat ist der Tag, an dem sich die Geschwister, die sich auf der Pilgerfahrt befinden, in Arafat aufhalten werden. Und das ist der wichtigste Tag für die Pilger. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Hajj besteht im Grunde genommen aus Arafat. Und über diesen Tag, an diesem Tag ist es eine Sunna, dass man fastet. Und zwar ist gemeint natürlich für die Leute, die nicht auf der Pilgerfahrt sind. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith bei Sahih Muslim, was den Tag von Arafat angeht, so erhoffe ich mir bei Allah, dass er dadurch das vorige Jahr an Sünden ertilgt und ebenfalls das darauf folgende Jahr. Das ist eine gewaltige Gunsterweisung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du also diesen Tag für Allah subhanahu wa ta'ala fastet aufrichtig, dann wird er dir insha'Allah ta'ala das vergangene Jahr an Sünden vergeben und auch das zukünftige Jahr an Sünden vergeben. Wie steht es dann um eine Person, die regelmäßig diesen Tag fastet und auch noch hinzufügt, den Tag von Ashura? Liebe Geschwister, in diesen 10 Tagen ist es Sunna, wie wir auch letzte Woche schon erwähnt hatten, dass man den Takbir spricht. Eine Sunna, die leider viele Leute nicht umsetzen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns alle dazu leitet, diese Sunna umzusetzen. Diese Sunna bedeutet, dass man den Takbir spricht, so oft man kann und als man sogar laut und an jedem Ort, an dem es einem möglich ist. Und zwar sagt man Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Als zweites, am Eidtag, liebe Geschwister, ist es eine Sunna, dass man nach dem Eidgebet ein Opfer schlachtet. Auf Arabisch nennt man das Ufia. Und wenn man dies tut, dann isst man von diesem Opfer erst nach, natürlich, man darf das Opfer erst schlachten nach dem Eidgebet. Vor dem Eidgebet kann man kein Opfer schlachten, also das Ufia geht erst nach dem Eidgebet. Es ist eine Sunna für diejenigen, die ein Opfer schlachten wollen, dass sie erst an diesem Tag erst essen, nach dem Eidgebet, und zwar von ihrer Ufia, wenn möglich. Ansonsten, wer keine Ufia hat, der kann auch vorher essen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, indem er betont die Wichtigkeit der Opfer, er sagte, wer die Möglichkeit dazu hat, ein Opfer zu schlachten, und der tut es nicht, der soll sich unserem Gebetsplatz nicht nähern. Das heißt, er soll nicht zum Eidgebet kommen. Und ebenfalls sagen wir das Gleiche, wer von uns die Möglichkeit hat, ein Opfer zu schlachten, und er macht es trotzdem nicht, der soll auch bitte nicht zum Eidgebet kommen. Zweitens oder drittens, liebe Geschwister, am Eidtag soll man die besten seiner Kleidungen anziehen. Das gilt natürlich für die Männer, ansonsten für die Frauen. Sie ziehen natürlich ihren Hijab an, an dem man keinen Schmuck sehen kann. Der Sinn des Hijab ist ja gerade, dass er nicht attraktiv ist. Ja? Aber beide, sowohl die Männer als auch die Frauen, kommen zum Eidgebet. Wie wir gleich detailliert uns anschauen werden. Die Frau darf sich natürlich nicht parfümieren, wenn sie das Haus verlässt, wie das im Eidgebet, noch anderswohin, noch darf sie schöne Kleidung tragen, denn wie gesagt, es steht im Widerspruch zu dem Hijab, den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Viertens, liebe Geschwister, es ist mustahab, also man soll es tun unbedingt, dass man am Eidtag Ghusl macht, bevor man zum Eidgebet kommt. Das heißt, wenn du am Eidtag dein Fajr-Gebet verrichtet hast und du dann nach Hause gehst, dann machst du Ghusl und dann kommst du wieder zum Eidgebet. Und darauf möchte ich nochmal hinweisen, dass das Eidgebet, auf das viele Leute, viele Leute sich dafür Mühe geben, unbedingt zum Eidgebet zu kommen, hat im Vergleich zum Fajr-Gebet gar keinen Wert. Also das muss man sich bewusst machen, das Fajr-Gebet, ein Rücken, eine Säule des Islam, das ist unvergleichbar wertvoll mit dem Eidgebet. Das Eidgebet ist also nur damit wir sehen, liebe Geschwister, auf was wir uns eigentlich konzentrieren. Wir konzentrieren uns meistens auf Sachen, die weniger wichtig sind und lassen das Wichtige also weg. Also es wäre besser für dich, wenn du zum Fajr-Gebet kommst und das Eidgebet weglässt, als wenn du zum Eidgebet kommst und das Fajr-Gebet weglässt. Liebe Geschwister, fünftens, das Eidgebet an sich. Dieses Eidgebet wird inshallah ta'ala hier in der Moschee stattfinden, wie jedes Jahr ebenfalls. Und ihr sollt bitte kommen um 8.30 Uhr. Um 8.30 Uhr. Und ich möchte darauf hinweisen, dass vom letzten Eidgebet einige Geschwister, die das Gebet verfasst haben, denn das Eidgebet wurde sehr pünktlich verrichtet und viele Leute kamen dann erst später an und hatten also das Gebet verfasst. Und das kann ja nicht sein. Das findet überhaupt mal zweimal im Jahr statt. Sechstens, oder noch einmal bei diesem Punkt bleiben, sowohl die Männer als auch die Frauen kommen zum Eidgebet, und zwar alle Frauen. Sowohl diejenigen, die sich noch im Wochenbett befinden, als auch diejenigen Frauen, die ihre Menstruation haben. Nur was die Arten von Frauen angeht, natürlich, sie halten sich nicht in dem Gebetsraum auf, sondern in einem Nebenraum, der auch bei den Frauen, alhamdulillah, alles ist dort vorhanden. Sechstens, man begrüßt sich und alhamdulillah, oder beziehungsweise man gratuliert sich und alhamdulillah, das machen alle Muslime, besonders nach dem Eidgebet. Und es macht auch überhaupt nicht aus, dass man sich umarmt und sich die Hände gibt und alles Mögliche. Nur was halt teilweise in manchen Gegenden Sitte ist, dass die Leute sich gegenseitig die Hand geben, auch wenn sie, nicht verwandt miteinander sind. Und ich rede natürlich hier von der Beziehung zwischen einem Mann und einer fremden Frau. Beziehungsweise umgekehrt zwischen von einer Frau, die einen fremden Mann begrüßt. Denn die Sache beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und das Seltsame ist, dass manche Leute andere was verabscheuen, die diese Sache umsetzen. Das heißt, manche Leute verabscheuen diejenigen Menschen, die fremden Frauen oder fremden Männern ihre Hand nicht geben wollen bei der Begrüßung. Und das ist seltsam, denn in Wirklichkeit, sie machen das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls gemacht hat. Die Frauen kamen zu ihm und wollten ihm die Hand geben. Und er sagte, nein, ich gebe den Frauen nicht die Hand. Ja? Und wenn man das umsetzt, wie kann man dann ein ungerechter Mensch sein und unfair sein und schlecht, wie kann das ein schlechtes Vorbild für die Dauer sein? Nein, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er ist das Vorbild für die Dauer. Und wenn durch solche Sachen ein Konflikt entstünde innerhalb einer Familie, das heißt, wenn dadurch der Familienkontakt abgebrochen würde, dann wäre der Familienkontakt abgebrochen von anderen Parteien, nicht von dir selbst, denn du bist ja derjenige, der die Sunna umsetzt. Nur, liebe Geschwister, wir sollen uns bewusst machen, dass die Gewohnheiten unserer Väter und Vorväter nicht Religion sind, sondern das, was unsere Väter und Vorväter gemacht haben, Teil davon ist Religion, wenn es übereinstimmt mit dem, was in der Religion steht. Und wenn es nicht mit dem übereinstimmt, dann ist es eben nicht Teil der Religion. Liebe Geschwister, eine Sache, die in unseren Ländern hier wohl eher selten der Fall ist, aber möchte ich trotzdem daran erinnern, denn eines Tages gehen wir vielleicht auch alle wieder hier weg. Und zwar, dass man die Gräber besucht. Das Besuchen der Gräber, liebe Geschwister, ist eine Ibadah. Das heißt, zum Grab zu gehen, zum Friedhof zu gehen, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, besucht die Gräber, denn sie werden euch an das Jenseits erinnern. Und zweifellos, jeder Mensch, der zum Grab geht, macht sich bewusst, dass er eines Tages ebenfalls an dieser Stelle sein wird, wie der Grabesbewohner, vor dem er steht. Nur dieses Grab besuchen, es gibt natürlich dafür Regeln, aber was uns jetzt interessiert, es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, an dem man die Gräber besucht. Das heißt, weder Freitag, noch am Eidtag, noch wenn man noch bei Tag und nicht bei Nacht oder was. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das Grab, hat die Gräber besucht bei Nacht und bei Tag und das ist alles absolut unproblematisch. Und übrigens, das Besuchen des Friedhofs hat ja den Zweck, dass du dich an das Jenseits erinnerst, wie wir gesagt haben. Also ist es zwar besser, wenn du zu den Gräbern der Muslime gehst, weil du dann natürlich für sie den Dua sprechen kannst, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls gesprochen hat, aber wenn du zu den Gräbern von den Kuffar gehst, dann wird sich das ebenfalls an das Jenseits erinnern. Und dann wirst du ebenfalls den gleichen Effekt erzielen. Ja? Und du kannst auch eine Sunna umsetzen vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Denn wenn er am Grab einer Person vorbeigegangen ist, die kein Muslim war, dann hat er gesagt, ich verkünde dir die frohe Botschaft von der Hölle. Ja? Das ist ebenfalls eine Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Drittens, liebe Geschwister, wer zum Eidgebet kommt, der kann sich merken, eine ganz einfache Sunna, subhanallah, wenn er den Weg A nimmt zur Moschee, dann soll er beim Rückweg nicht den gleichen Weg nochmal zurücknehmen, sondern hinter den Weg B. Ja, das ist eine Sunna, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls gemacht hat. Und als achte und letzte Sache dieser Reihe möchte ich euch daran erinnern, dass wenn am Sonntag Arafat ist, dann ist am Montag der Eidtag, wie gesagt, das heißt, wir sind um 8:30 Uhr hier. Und am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, das sind drei Tage, nennt man Ayyan al-Tashriq. Das sind Tashriq-Tage. Diese Tage, liebe Geschwister, an ihnen ist es auch verboten, dass man fastet. Also für uns ist es verboten, dass man fastet. Manche, das ist Hujjaj, dürfen das aus bestimmten Gründen, aber wir dürfen das nicht, weil es gibt für uns keinen Grund dafür. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat das verboten. Und ebenfalls sagte er, die Tage von al-Tashriq, also der kommende, wie gesagt, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, sind Tage des Essens, Trinkens und Gedenkens Allah. Das heißt, an diesen Tagen soll man froh sein und glücklich sein und sich erfreuen über die Gunstanweisungen Allahs, die er schüttet über deine eigenen Geschwister und auch über dich selbst, wenn du diese 10 Tage sinnvoll ausgenutzt hast, wie Allah subhanahu wa ta'ala es wollte. Denn ich erinnere euch nochmal daran, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gibt keine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala lieber ist, als die Taten, die in diesen 10 Tagen verrichtet werden. Ja, das ist, wie gesagt, noch einmal der Hadith von letzte Woche. أقول بما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Liebe Geschwister im Glauben, in dieser zweiten Hochzeit möchte ich auf ein anderes Thema deuten. Und zwar, liebe Geschwister, manchmal geschieht es, dass der Khatib eine Khutbah hält Und dann fühlt sich eine Person angesprochen. Ja? Dann fühlt sich eine Person angesprochen, egal ob Mann oder Frau. Und manchmal beschweren sie sich sogar, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Manchmal fühlt sie sich angesprochen und das führt dazu, dass sie natürlich sauer wird. Warum spricht der Khatib ausgerechnet über mich? Liebe Geschwister, der Grund, warum ein Khatib auf den Minbar steigt, auf die Kanzel steigt, auf der ich mich jetzt gerade befinde, ist genau der, dass er jeden Einzelnen ansprechen möchte, der zur Khutbah kommt. Das heißt, das ist genau der Sinn gewesen. Jeder von uns, lieber Bruder, liebe Schwester, soll gerade das Gefühl haben, dass er angesprochen worden ist. Das heißt, wenn ich spreche über den Hijab und wie er auszusehen hat, und dann regt sich darüber eine Frau auf, dann, liebe Geschwister, das heißt, die Frau gibt zu, dass sie damit angesprochen ist. Sie fühlt sich angesprochen, natürlich, weil sie das nicht umgesetzt hat, was der Khatib gesagt hat. Und liebe Geschwister, oder wenn wir sprechen zum Beispiel über das Verbot des Zinsnehmens und Gebens oder das Verbot, dass man Geld erwirbt aus Haramquellen. Und wenn eine Person sich dann angesprochen fühlt, ja natürlich, das ist ja auch der Sinn der Khutbah gewesen. Du sollst gerade die Personen, die damit gemeint sind, sollen ja angesprochen werden. Wenn wir eine Khutbah halten über das Zinsnehmen und Geben und dass es verboten ist und die Personen unter uns, die das machen, fühlen sich nicht angesprochen, dann kannst du die Khutbah wegschmeißen. Dann brauchen wir sie nicht mehr, weil die Leute, die anderen machen es ja gar nicht. Ja? Das heißt, das Witzige an der Sache ist, die Person, die sich angesprochen fühlt, sie hat genau das Richtige getan. Sie kam zur Khutbah mit der Niyya, sie kam zur Khutbah und während der Khutbah hat sie das Gefühl gehabt, dass der Khatib sie meint. Und so, liebe Geschwister, liebe Bruder, liebe Schwester, nur so kannst du dein Herz reinigen und nur so kannst du deinen Charakter verbessern. Egal, über welches Thema man spricht, ich werde jetzt gleich eine Eigenschaft der Heuchler nennen, wenn du das hörst, sollst du das Gefühl haben, dass du einer von ihnen bist. Wenn du das hörst, sollst du das Gefühl haben, sollst du darüber nachdenken, bist du vielleicht auch einer von denen, die die Khutbah hören und nachher rausgehen und dann über den Khatib sprechen, was hat der heute gesagt, war das sinnvoll oder nicht sinnvoll. Manche Leute, subhanallah, die kritisieren die Khutbah. Ja? Das heißt, keiner von uns behauptet, erhebt Anspruch auf Vollkommenheit, aber es ist schon eine Krankheit im Herzen, wenn du zur Khutbah kommst und nachher rausgehst, anstatt dass du guckst, was du davon profitiert hast, guckst du, ob der Khatib das gesagt hat, was du deiner Meinung nach in Ordnung für richtig hältst oder für falsch hältst. Lieber Bruder, liebe Schwester, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran sinngemäß, und manche von ihnen, sie hören dir zu, und wenn sie dann hinausgehen von dir, also wenn sie dann von dir weggehen, sagen sie zu den Wissenden, was hat er eigentlich gerade gesagt? Das sind jene, deren Herzen Allah versiegelt hat, und das sind diejenigen, die ihren Neigungen gefolgt sind. In Tafsir al-Jalalayn lesen wir, dass es hier um die Khutbah al-Jum'ah geht. Und zweifellos geht es um die Jum'ah Khutbah und auch um andere Sachen. Al-Sheikh Abdurrahman al-Sa'di sagte zusammengefasst, liebe Geschwister, diese Leute, sie hören dem Khatib zu, aber nicht, weil sie das annehmen wollten oder nicht, weil sie das Gefühl haben, sie brauchen diese Worte, sondern sie sind mit dem Herzen ganz woanders. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin, wenn sie dann von dir hinweggegangen sind, sagen sie zu den Gelehrten, gemeinten, diese alten Sahaba, radiallahu anhu, die Gläubigen, sagen sie zu ihnen, was hat der eigentlich gerade gesagt? In dem Sinne, was hat der eigentlich gerade erzählt? War doch eigentlich unwichtig, das war doch gar nicht so interessant. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diese Ayah natürlich als Kritik an diese Heuchler und wenn sie wirklich von dieser Khutbah profitieren wollten, dann hätten sie zugehört und hätten ihr Aufmerksamkeit geschenkt und hätten sich darauf konzentriert und hätten dem Khatib wenigstens ihren Blick geschenkt. Das sind jene, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, deren Herzen Allah versiegelt hat. Und diese Eigenschaft, die Geschwister, zweifellos kann sie sich unter uns, und wenn es nur in geschwächter Form ist, befinden. Und deswegen sprechen wir diese Sache an. Und zweifellos meine ich damit jeden Einzelnen von uns, liebe Brüder und Geschwister. Ich meine mich selbst und meine euch damit, dass wenn man zur Khutbah kommt, muss man die richtige Absicht haben. Und wie gesagt, darüber wollen wir inshallah ein anderes Mal ausführlicher sprechen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa aqimis salat.